Kreisab, der Handball-Podcast. Kreisab. Die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Staat.
Willkommen zu Kreisab Episode 79. Prall gefüllt ist unsere Sendung heute mal wieder und auch dieses Mal mit drei Gesprächspartnern. Unter anderem begrüße ich im Interview der Woche Markus Bauer, den Trainer der deutschen Juniorennationalmannschaft, sowie natürlich der Kadetten aus Schaffhausen. Vorher aber begrüße ich meine beiden Kollegen von Handball World, Stammgast Christian Stein. Hallo nach Köln.
Ich grüße dich.
Und von beIN Sports aus Frankreich, Suso Olé, bonjour.
Bonjour, guten Tag, hallo.
Ja, in diesem Take wollen wir uns fast ausschließlich mit dem Topspiel der DKB Handball Bundesliga befassen, denn in Flensburg fand gestern nicht nur das Duell zweier Erzrivalen statt, sondern auch das Duell von zwei Teams, die am Ende ganz oben in der Tabelle landen wollen. Suso, wie bewertest du diese Partie?
Also ein hartes Spiel auf jeden Fall. Also Flensburg hat aus meiner Sicht verdient gewonnen. Das war in der ersten Halbzeit, aber fast ein hartes Spiel nochmal. Da auch eine schwierige Partie für die beiden Schiedsrichter, muss man ehrlich sagen. Gut, Flensburg hat gespielt ein bisschen wie Jena mit zwei super Außenleistungen, Sonnenschein und Egerts, hat gut gedeckt insgesamt. Und ich glaube, das Duell zwischen beiden Torhüter, ich meine Landin und Matthias Andersen, hat Matthias Andersen schon wieder gewonnen. Das war aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt.
Du hast gerade gesagt, die Partie war nicht leicht für die beiden Schiedsrichter. Haben sie deiner Meinung nach eine gute Leistung geboten oder nicht?
Gut würde ich nicht sagen. Schlecht auch nicht. Sie haben es schwer getan, so von Anfang an. Und das war ganz wichtig in so einem Spiel, mit so einer hitzigen Atmosphäre auch in der Halle. Das unheimlich wichtig, das Spiel gut anzufangen für die beiden Schiedsrichter. Das war nicht der Fall. Das war sehr schwierig am Anfang mit nicht komischen Entscheidungen, aber Duell überall auf dem Feld. Und das haben sie nicht in den Griff bekommen. Und das Spiel war dann sehr, sehr schwierig für die beiden. Aber okay, allgemein war auch kein Skandal.
Christian, wie bewertest du nicht jetzt die Leistung der Schiedsrichter, sondern insgesamt das Spiel?
Ja, es war natürlich durchaus über weite Strecken noch recht eng, wobei Flensburg wirklich die entscheidenden Punkte auf seiner Seite hatte. Die Leistung von Matthias Andersen hat Suso schon erwähnt. Man muss allerdings auch sagen, gerade in der ersten Halbzeit, als Katsidjanis kam, hätte der THW das Spiel kippen können. Und da war dann aber auch diese Angriffsleistung vom THW einfach zu schlecht. Ich erinnere mich da hätte Kiel zum 11-11 ausgleichen können und dann unterlaufen Dufniak Schrittfehler. Das sollte in so einer Phase dann eben nicht passieren. Es gab diese doppelte Zeitstrafe von Wiencheck oder diese beiden Zeitstrafen von Wiencheck, wo man einfach sagen muss, da muss ein deutscher Nationalspieler auch einfach mal cleverer agieren und nicht so ungeschickt zu lang in der Abwehr. Und in der Summe reicht es dann gegen eine Mannschaft für Flensburg dann nicht mehr, wenn sich die Fehler in allen Mannschaftsteilen letztendlich so summieren.
Was fehlt aus deiner Sicht dem THW Kiel im Moment, gerade nach dem Abgang von Aaron Palmerson und Philipp Biecher? Also wenn ich ehrlich bin, sehr strukturiert sah das im Angriff nicht aus.
Ja, genau das ist das Problem. Das haben wir ja die letzte Saison auch schon öfters angemerkt, dass man sich beim THW viel zu sehr auf die individuelle Klasse der Spieler verlässt. Und von daher, ich vermisse beim THW weiterhin so ein mannschaftliches Spiel. Es ist sehr, sehr viel geprägt im Positionsangriff von Einzelaktionen oder dass man halt versucht, irgendwie am Kreis auf Toft Hansen durchzustecken und dann irgendwie mit 7 Metern den Erfolg erzwingen will. Es fehlt da so diese Variable im Angriff, wie sie dann Flensburg eben zeigt. Auch wenn der Rückraum vielleicht aufgrund der offensiven Kieler Decken nicht ganz so stark zum Einsatz kommt, dann über die Außen oder den Kreis noch ein bisschen mehr im Petto haben und eben nicht so leicht auszurechnen sind.
Jetzt hat wieder Suso Niklas Landin in einem ganz, ganz wichtigen Spiel keine Top-Leistung gebracht. Das läuft ihm so ein bisschen hinterher, oder?
Ja, keine gute Leistung, ja, kann man schon sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, dass Niklas einen Parat gemacht hat. Also das war wirklich ein rabenschwarzer Tag für den Däne. Gott sei Dank für den THW hat Katsidjanis seine Aufgabe also ordentlich gemacht, als er gespielt hat. Aber normal, da in diesem Duell hat der SG gewonnen. Und das war unheimlich wichtig. Ja, gut, Niklas Landin ist auch neu in dieser Mannschaft. Es war ein Torwart, aber er braucht auch ein bisschen Zeit, denke ich, um seine große Qualität zu zeigen. Das wird er auch machen. Aber das ist auch eine Zusammenarbeit mit der Deckung. Schon wieder hat der THW mit einem 3-2-1 Deckung angefangen. Das hat auch in den sieben ersten Minuten funktioniert. Aber ob Niklas Landin damit klarkommt, weiß ich nicht. Diese Mannschaft braucht noch Zeit. Und ich glaube, dass Alfred viel Arbeit vor ihm hat.
Jetzt hast du gerade die Deckung des THW Kiel schon angesprochen. Gerade in den letzten 10, 15 Minuten gab es einige Zeitstrafen gegen die SG Flensburg-Handewitt. Trotzdem haben die immer wieder auch in Unterzahl Tore erzielt. In Überzahl also sehr viele Gegentore für Kiel. Wie kann das passieren aus Sicht eines Spielers? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären als ehemaliger Spieler.
Ja, das stimmt. Das war schon überraschend. Also das Spiel, 3/4 Stunde lang, sah ganz genauso aus wie in Stuttgart vor 2, 3 Wochen da im Supercup. Alfred hatte so entschieden, mit 3-2-1 Deckung zu anfangen und dann wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit wieder 6-0 Deckung. Das hatte in Stuttgart sehr gut funktioniert, da Flensburg keine Mittel mehr hatte. Überraschend war die Entscheidung nach einer Auszeit, dass Alfred wieder 3-2-1 Deckung geordnet hat. Und hat Flensburg ganz schnell Lösungen gefunden, und zwar in der Unterzahl. Also das war schon problematisch. Ich fand, dass die Deckung nicht so kompakt war und deswegen auch am Wincheck und Test haben dann zweimal 2 Minuten bekommen. Also die Deckung sah nie so stabil aus, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das Hauptproblem beim THW momentan der Angriff ist. Also sie spielen nie so gut wie vor ein paar Jahren. Wir haben den Duvniak noch nicht gefunden, der vor 2, 3 Jahren wirklich überzeugt hat. Canelas spielt sein eigenes Tempo und Marco Wien ist trotzdem abhängig von den anderen. Nur Stefan Weinhold findet die Lösungen. Ich würde auch Stefan Weinhold öfter auf den Feld sehen.
Was sagst du denn generell dann zu den Abgängen jetzt auch Philipp Biecher? Du warst ja jetzt in dieser Saison noch nicht bei uns zu Gast. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Führungsspieler gewesen für den THW Kiel, auch in seiner Rolle als Athlet mit seinen Entscheidungen, die er auch getroffen hat auf dem Feld, nicht nur außerhalb des Feldes, weil wir wollen jetzt nicht sagen, Philipp Biecher, der war nur Führungsspieler, der war auch vor allem ganz, ganz wichtig für das Spielsystem des THW Kiel mit seiner Spielintelligenz. Glaubst du, dass der THW Kiel ihn da auch in dieser Rolle annähernd ersetzen kann?
Ja, das ist sicherlich ein großer Verlust. Also, das ist klar, nicht nur in der Führung, sondern im Angriff war er auch ein sehr stabiler Spieler, der auch Tor machen könnte. Und auch in der Deckung war er sehr wichtig. Gerade bei dieser 3-1 Deckung hat er immer als vorgezogen, gedeckt und sehr, sehr gut. Das Problem jetzt ist, dass Domagoj Duvniak die Rolle übernommen hat. Und das ist viel zu viel für Duvniak. Also der Duvniak ist überall auf dem Feld und er braucht seine Pause. Das ist einfach so. Ja, Duvniak hat am Anfang der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt, als die Mannschaft endlich mal für ihn gespielt hat und nicht nur Duvniak als Spielmacher, der alles aufbauen soll. Das war schon klasse in diese 15 Minuten, mehr nicht. Man fördert von Duvniak viel zu viel, denke ich.
Also du glaubst nicht wirklich daran, dass das in dieser Saison richtig rundlaufen wird irgendwann beim THW?
Normal, diese Mannschaft braucht Zeit, das ist schon gewisse Qualität überall, das ist nicht das Problem. Die Abgänge von Palmason, der wahrscheinlich der Spieler mit unheimlich, also mit mehr Talent hatte als die anderen, die Entscheidung fast allein getroffen treffen könnte. Und sicher als Führungsspieler, das ist schon bitter. Das ist ein neuer THW. Das braucht Zeit, ob diese THW in der Zukunft genauso gut ist, wie der THW in den letzten 10, 15 Jahren ist, das weiß ich nicht.
Jetzt haben wir sehr viel über den THW gesprochen, nicht ganz so viel über die SG Flensburg-Handewitt, Christian, und wir wollen nicht vergessen, wie gut auch die Flensburger selber gespielt haben. Gerade mit den schnellen Leuten, mit Lauge und mit Mogensen, haben sie dann auch am Ende immer wichtige Lösungen gefunden gegen die Kieler Deckung, auch in Unterzahl. Wie schätzt du die Leistung der SG Flensburg-Handewitt insgesamt ein?
Ja, insgesamt war das schon eine sehr, sehr gute Leistung von Flensburg. Ich denke, immer wieder, wenn Kiel auch mal was Neues probiert hat, haben sie sich da relativ schnell dran gewöhnt. Die einzige Phase, wo die Partie mal hätte kippen können, war halt da in der zweiten Halbzeit, als Kiel auf ein Tor nochmal herangekommen ist und dann halt wirklich diese Chance zum Ausgleich hatte, zum 11-11. Da weiß man nicht, was passiert, wenn Kiel wirklich diesen Treffer macht. Und dann gehen sie natürlich wieder auf 13-10 weg. 14-10 war es, glaube ich, auch sogar noch. Und ja, das war schon eine sehr, sehr souveräne Vorstellung von Flensburg. Ich denke auch, sie haben aus dem Supercup die richtigen Lehren gezogen, hatten dementsprechend auf alles, was der THW im Angebot hatte, diesmal auch mal eine Lösung parat und wussten einfach, was zu tun ist.
Jetzt sind sie Tabellenführer der DKB-Handball-Bundesliga. 6:0 Punkte, genau wie die Rhein-Neckar-Löwen und die MT Melsungen, haben aber das beste Torverhältnis, ein Tor besser als die Rhein-Neckar-Löwen, die mit einem Tor in Magdeburg gewonnen haben und erst gegen Ende des Spiels zum ersten Mal überhaupt in Führung gegangen sind. Susu, ich weiß, du warst auf dem Rückweg und hast schon im Zug gesessen, hast das Spiel nicht gesehen, trotzdem ein paar Worte von dir zum Ergebnis, denn das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg der Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, rein zu Ergebnis, das Spiel habe ich nicht gesehen, aber wenn man in Magdeburg gewinnt, das zeigt, und das sagt auch sehr, sehr, sehr viel, die Rhein-Neckar-Löwen sind immer noch ein großer Kandidat für den Titel, muss man mit denen rechnen. Das ist immer, egal wann, immer ein großer Erfolg in Magdeburg zu gewinnen.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Wir würden jetzt gerne auch noch ein bisschen intensiver darüber sprechen, aber da meine beiden Gäste das Spiel nicht komplett sehen konnten, beziehungsweise Susu gar nicht, macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Deswegen habe ich für dich, Susu, noch ein paar Fragen mit Bitte um sehr, sehr kurze und spontane Antwort. Die Fragen habe ich letzte Woche auch dem Kollegen Christian Stein schon gestellt. In dieser Saison freue ich mich besonders auf...
Nur für die Bundesliga?
Ja, nur für die Bundesliga.
Auf Flensburg.
Dieser Spieler wird alle überraschen.
Schwierig. Sehr schwierig. Gib mir ein bisschen Zeit.
Ja, ich gebe dir ein bisschen Zeit, stelle dir aber schon die nächste Frage. Diesem Spieler wünsche ich besonders, dass er verletzungsfrei bleibt.
Ich würde Mathieu Grébi sagen für Frankreich, in Deutschland, Peter Djordjic.
Deutscher Meister wird?
Flensburg.
Für den Handball in Deutschland wäre gut?
Große Erfolg mit der Nationalmannschaft zu haben.
So, und jetzt noch die Frage, welcher Spieler alle überraschen wird. Das kann natürlich auch eine negative Überraschung sein.
Ja, ich war gerade bei der Überlegung. Niklas Landin.
Gut, dann können wir jetzt überlegen, ob das positiv oder negativ ist. Auf jeden Fall danke ich dir recht herzlich schon mal für deine Zeit, Susu. Wir haben jetzt die erste Pause in unserer heutigen Sendung. Der Kollege Christian Stein bleibt noch bei mir und dann schauen wir ein wenig voraus auf das, was in der kommenden Saison im Frauenhandball in der Bundesliga so zu erwarten ist. Weiter geht's in Episode 79 von Kreisab. Nach wie vor bei mir ist Christian Stein von Handball World. Und bevor wir zur Frauenhandball-Bundesliga kommen, die am kommenden Wochenende startet, wollen wir auf die Auslosung im DHB-Pokal der Männer schauen. Dort wurde das Achtelfinale ausgelost mit folgenden Paarungen: Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse Berlin, EHV Aue gegen GWD Minden, Coburg gegen THW Kiel, Hannover-Burgdorf gegen Melsungen, Balingen gegen Göppingen, Lübecke gegen Magdeburg, Gummersbach gegen Flensburg und Nordhorn gegen den Bergischen HC. Ich glaube, da stechen zwei Partien heraus, nämlich Gummersbach gegen Flensburg und die Rhein-Neckar-Löwen gegen die Füchse Berlin.
Ja, das kann man so sagen. Für mich ein bisschen besser noch Rhein-Neckar-Löwen gegen Füchse Berlin, weil da sind dann wirklich zwei Mannschaften, die sich eigentlich fast auf Augenhöhe begegnen. Die Rhein-Neckar-Löwen als Vizemeister in der heimischen SAP-Arena mit Sicherheit klarer Favorit. In der anderen Partie auch Flensburg mit Sicherheit in der Favoritenrolle, aber gerade Gummersbach mit dem Heimvorteil könnte das zumindest mal eine spannende Partie werden. Man kann hoffen, dass Sport1 dann wieder beide Partien irgendwie übertragen wird. Ja, schon sicher ist auf jeden Fall, dass wir einen Zweitligisten in der nächsten Runde haben mit Aue gegen Minden, auch wenn Minden ja nominell noch Erstligist ist, weil sie da als 16. im Lostopf der Erstligisten waren von der letzten Saison und deswegen kein Heimspiel zugesprochen bekommen haben. Ansonsten Hannover gegen Melsungen sollte auch vielleicht eine Partie sein, wo man nochmal hinschauen muss. Melsungen kann wirklich überzeugend spielen, kann sich allerdings auch immer mal wieder ein paar schwächere Leistungen erlauben. Balingen gegen Göppingen, schönes Südderby. Die anderen Partien, plus in Lübbecke gegen Magdeburg, ist, glaube ich, für mich ein relativ deutliches Verhältnis für den SCM. Ja, Nordhorn-Bergischer HC bin ich sehr gespannt. Nordhorn sehr schwach in der zweiten Liga gestartet. Da bin ich mal gespannt, wie man da gegen den Bergischen HC sich präsentieren wird. Der Fokus wird aber beim Nordhorn mit Sicherheit eher in Richtung Ligabetrieb dann gelegt werden. Und der Pokal ist einfach nur Zugabe. Das gleiche für Coburg gegen Kiel. Wird mit Sicherheit auch mal eine Möglichkeit sein, die tolle Stimmung da in dieser Coburg-Arena live von einem TV mitzuerleben. Auch das wäre mal interessant, auch wenn es dann wieder nur ein THW-Spiel ist und vielleicht auch recht deutlich wäre. Aber ich denke, auf diese Halle werden wir uns in Zukunft mal freuen können.
Nichts gegen deinen Wunsch, die Stimmung aus dieser Halle mal live im TV zu sehen. Aber aus rein sportlicher Sicht könnte ich eine Übertragung dieses Spiels rein gar nicht nachvollziehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es bestimmt 3 oder 4, wenn nicht sogar 5 andere Partien, die mehr Spannung versprechen als Coburg gegen den THW Kiel. Gucken wir aber mal, das ist ja noch ein bisschen hin. Ende Oktober findet das Achtelfinale dann statt, 28.10. Und dann werden wir auch sehen, welche Partien dann live im Fernsehen übertragen werden. Vielleicht gibt es ja auch wieder den einen oder anderen Stream. Jetzt kommen wir aber zum Frauenhandball und schauen ein wenig voraus. Nachher gibt es übrigens noch unsere These der Woche auf das, was uns in der kommenden Spielzeit so erwarten wird. In der Saison sind folgende Mannschaften mit von der Partie. Die Bad Wildungen Vipers, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, der Buxtehuder SV, Frisch auf Göppingen, die Füchse Berlin, der HC Leipzig, die HSG Blomberg-Lippe, die SG BBM Bietigheim, Rosengarten Buchholz, Celle, der Thüringer HC, TuS Metzingen und VfL Oldenburg. Ja, dann frage ich doch mal, was können wir denn von der neuen Spielzeit erwarten, Christian?
Ja, ich denke, wir können einen sehr starken Aufsteiger Borussia Dortmund erwarten. Ich denke mal, Spielerinnen wie Nadja Nadgornaja, Clara Woltering und Anne Müller sind auch jedem bekannt, der sich nicht tagtäglich mit der Frauenbundesliga beschäftigt. Wir können eine SG BBM Bietigheim, denke ich, erwarten, die dann auch mal den Sprung in den Europapokal schaffen wird, will zumindest. Ob es wird, das werden wir sehen. Der Thüringer HC scheint wieder ganz heißer Titelfavorit zu sein, sowohl im Pokal wie auch in der Meisterschaft. Gespannt bin ich dann mal entsprechend, wie sich Buxtehude präsentieren wird. Die Vorbereitung war sehr, sehr durchwachsen. Jetzt im Supercup haben sie sich dann doch ein ganz gutes Ergebnis gegen den THC noch erarbeitet, nur mit 2 Toren verloren. Ja, und ansonsten darf man natürlich auch in Sachen Abstiegskampf spannende Spiele erwarten. Man weiß bei einigen Mannschaften wirklich nicht, wo sie stehen werden. Göppingen tue ich mich wirklich schwer, die einzuordnen. Rosengarten, Celle sind mit Sicherheit auch Mannschaften, die unten drin stecken werden. Und ja, ich bin auch gespannt, was Bayer Leverkusen macht. Das ist so ein bisschen die Wundertüte, genauso wie beim HC Leipzig auch. Immer mal wieder Ausreißer nach oben, aber auch dann entsprechende Ausrutscher nach unten. Und Blomberg hat einen sehr, sehr großen Umbruch zu verkraften. Auch da bin ich gespannt, wie man da die Abgänge von zahlreichen Leistungsträgerinnen am Ende kompensiert bekommen hat.
Wir können jetzt hier nicht über jeden Verein im Detail sprechen, dazu fehlt uns die Zeit, das würde sonst komplett ausufern. Dann wollen wir das mal so machen, wir unterteilen das mal in 3 Regionen. Welche Mannschaften siehst du als Favorit auf den Titelgewinn? Welche werden wahrscheinlich im Mittelfeld landen und wer muss sich Gedanken machen, ob er in der kommenden Saison noch in der Bundesliga mit dabei ist?
Ja, also fangen wir mal an mit den Mannschaften, die so um den Titel kämpfen werden oder die Europapokalplätze auch in Angriff nehmen werden. Ich denke, dass da in erster Linie wieder der Thüringer HC und Buxtehude zu nennen sind. Vom Anspruch her müssen auch Leipzig und Metzingen um den Europapokalplatz kämpfen und dann auch die TuS Metzingen. Das Mittelfeld würde ich dann so langsam beginnen mit Mannschaften wie Oldenburg, wie Bietigheim, wie Dortmund, die da oben in die Europapokalregion reinschnuppern können. Bayer Leverkusen wird vielleicht auch noch dazu gehören. Und dann so im unteren Mittelfeld werden sich Blomberg, die Füchse Berlin schon wieder finden. Und ja, für die anderen Mannschaften wird so ein bisschen um den Abstieg gehen. Bad Wildungen, dann haben wir noch Celle, Rosengarten und Göppingen, die ich dann da so als Abschlussquartett erstmal sehe. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den ganzen Namen wüsste ich jetzt nicht mehr, ob du einen vergessen hast. Aber soll jetzt nicht so wichtig sein, sondern wir wollen mal schauen auf ein paar Spielerwechsel. Nenn uns doch mal die, sag mal, Top 5 Spielerwechsel, wo du sagst, ja, diese Spielerin müssen wir in der kommenden Saison auf jeden Fall im Auge behalten.
Also ich denke mal, im Auge behalten, ich habe vorhin schon Dortmund gesagt, Clara Woltering ist zurück in der Bundesliga, von Buducnost Podgorica gekommen, als zweifache Siegerin der Champions League. beim Thüringer C in erster Linie Elisa Buzeski, rumänische Nationalspielerin, Jahrgang 93, wirklich ein herausragendes Talent, kann man schon nicht mehr sagen, sondern wirklich eine gestandene Nationalspielerin, wo man sich drauf freuen kann. Ja, wen haben wir noch? Bietigheim hat extrem den Kader aufgerüstet, wieder mal oder umgestellt. Auch da denke ich mal, Susan Müller zurück in der Liga mit Fabiana Dinis, eine Kreisläuferin, als noch amtierende Weltmeisterin in der Mannschaft. Ja, das sind so mal vier Namen, wo man ein Auge drauf haben sollte.
Einen hast du dann noch frei.
Einen habe ich noch frei. Ja, ich glaube, da geht mein Blick dann zu Bayer Leverkusen und da dann auf die linke Außenbahn, wo nämlich von Rosengarten Nina Schilk gekommen ist. Gilt als sehr, sehr schnelle und abschlusssichere Spielerin. Und ich glaube, gerade wenn ich mir die Probleme, die wir in der deutschen Nationalmannschaft auf Linksaußen die letzten Jahre hatten, anschaue, ich glaube, auch da sollte Jakob Westergaard mal das ein oder andere Spiel beobachten.
Ja, da hast du den Namen gerade schon angesprochen, wo wir dann auch zu diesem Thema kurz kommen wollen. Hatte ich eben gar nicht erwähnt bei den Themen, auf die wir schauen. Jakob Westergaard soll einen Co-Trainer aus der Bundesliga zur Seite gestellt bekommen. Was sagst du denn dazu? Also Krowitzki, der Trainer vom VfR Oldenburg, hat bereits abgesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ganze kommt mittlerweile irgendwie einer Farce gleich.
Na gut, offiziell hat er ja schon eine Co-Trainerin mit Grit Jurak. Letztendlich im Interesse des deutschen Handballs ist es ja nie verkehrt, wenn sich die Liga auch irgendwie um die Belange der Nationalmannschaft Sorgen macht. Und natürlich ist Jakob Westergaard neu, kennt die Bundesliga noch nicht so aus dem FF, wie das vielleicht auch die normalen Bundesliga-Trainer kennen. Wenn wir jetzt auf die Frage kommen, wer kommt denn dafür in Frage? Angesichts der Überlegungen, dass Leute wie Dirk Leun, André Fuhr und Herbert Müller als Kandidaten für das Bundestraineramt im Gespräch waren, glaube ich nicht, dass sie dann für die Co-Trainerrolle unbedingt zur Verfügung stehen werden. Leszek Krowitzki hat abgesagt, der ja schon mal interimsweise auch die deutsche Nationalmannschaft betreut hatte vor etlichen Jahren. Und dann darf man gespannt sein, wer da letztendlich diese Rolle übernimmt. Lassen wir es uns mal auf uns zukommen, aber ich denke mal, Handball ist ein Teamsport und wenn da jeder im Wohle für das Endergebnis da seine Kompetenzen einbringt, kann das nicht schlecht sein. Ich erinnere mich damals, bevor Heine Jensen angefangen hat, gab es ja auch so ein Quartett mit damals Dietmar Schmidt, Dirk Leun, Renate Wolf und Heine Jensen, die dann auch zum Wohle der Nationalmannschaft die Kräfte einfach gebündelt haben. Schauen wir mal, was daraus wird.
Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage, die du bitte nur mit Ja oder Nein beantwortest. Kann das mit Jakob Westergaard als Bundestrainer noch gut enden?
Kann mit Sicherheit, ich sage aber nein.
Okay, das ist eine klare Aussage. Dementsprechend haben wir das Thema dann auch abgehakt, beziehungsweise machen das. Und wir kommen noch abschließend zu unserer These der Woche. Die lese ich dir jetzt mal vor und dann kannst du deine Meinung dazu noch äußern. Ich stelle mal die These auf, dass die deutschen Mannschaften langfristig in der Männer-Champions League wieder eine bessere Rolle spielen werden, da aufstrebende Clubs wie Vardar Skopje oder Paris Saint-Germain von einem Großsponsor abhängig sind und die Vergangenheit uns gezeigt hat, wie kurz die Erfolgsgeschichte solcher Clubs sein kann.
Ja, ich glaube daran, dass die Bundesliga eine Rolle spielen kann, eine bessere Rolle spielen kann. Ich glaube aber auch, dass die Bundesliga sich dahin verändern muss, dass dann auf Dauer nur noch 16 Mannschaften in der HBL spielen werden, weil der Spielmodus einfach, wie er jetzt in der Champions League ist, auf Dauer nicht für einen Bundesligisten durchführbar ist.
Hältst du das für realistisch, dass die Bundesliga auf 16 Teams verkleinert wird? Kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen.
Ich halte es für eine Notwendigkeit, gerade wenn ich sehe, dass die Liga jetzt erst am Wochenende von Stefan Kretschmer für den neuen Modus im DRB-Pokal kritisiert wurde. Es gab in den Vorwochen schon entsprechende Ankündigungen und ich glaube, dass es auf Dauer hin wird es irgendwie eine Veränderung geben müssen und die kann letztendlich nur dazu führen, dass man entweder die Bundesliga verkleinert oder entsprechend Top-Teams wie ein THW Kiel oder so erstmal im Grunddurchgang außen vorlässt und dann hinterher es in irgendwelchen Meister-Playoffs oder so wieder hinzunimmt. Ansonsten wird das nicht machbar sein. Du hast gesagt, Erfolgsgeschichten von Mäzen sind halt sehr kurzfristig, aber überall kommt halt irgendwo ein Mäzen aus den Löchern. Ja, wir haben in den 90er Jahren, in den Anfang 2000er Jahren haben wir diese spanische Liga gehabt, wo wir Portland, San Antonio, Ciudad Real hatten. Wir hatten jetzt Metalurg Skopje. im Moment haben wir dann halt die Mäzenaten in Paris, in Kielce, bei WADA und noch bei einigen anderen Vereinen. Und wenn die dann vielleicht weg sind, dann kommt der nächste Mäzen irgendwo aus den Startlöchern. Also von daher wird eine Dominanz der Bundesliga am Ende nur wieder zurückkommen können, wenn sich die Bundesliga neu aufstellt.
Ich glaube nicht, dass das passieren wird, denn das System in Deutschland ist so eingefahren beziehungsweise so lange schon so, wie es jetzt im Moment ist, dass da Änderungen nur schwer vorgenommen werden können beziehungsweise sich die Verantwortlichen auch schwer tun, da etwas zu ändern. Aber das müssen wir natürlich abwarten, denn wer weiß, wenn man jetzt jahrelang kein Europapokalfinale mehr erreicht, dann macht sich die Liga eventuell wieder Gedanken, ob sie nicht da doch etwas ändern sollte.
Und wenn natürlich dann auch Spieler wie jetzt Philipp Hiecher, Aaron Palmerson und Co. immer wieder anführen, dass sie aufgrund der hohen Belastungen die Bundesliga verlassen und lieber zu anderen Vereinen gehen, auch das wird dazu beitragen, dass dann vielleicht irgendwann mal ein Umdenken einsetzt, weil diese Marke beste Liga der Welt darf man nicht aus dem Blick verlieren.
Ist sie aber zum Glück zumindest in der Breite ja immer noch. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen und Meinungen zu den Themen der heutigen Sendung. Das war's aber noch nicht, denn ich habe ja noch einen Interviewgast und das ist Markus Bauer, der Trainer der Kadetten Schaffhausen bzw. der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Der hat einige interessante Sachen zu sagen, deswegen lohnt sich das Dranbleiben auf jeden Fall. Auch heute haben wir wieder einen Gast für euch, den jeder Handballfan kennen sollte, hauptsächlich als ehemaligen Spieler. Er war zweimal Handballer des Jahres, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister und so weiter. Ich könnte noch etliche Titel aufzählen. Mittlerweile ist er Trainer und hat gleich zwei Mannschaften unter seinen Fittichen, die Kadetten Schaffhausen und die deutsche Junioren-Nationalmannschaft. Markus Bauer ist bei mir. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, bevor wir zum Sportlichen kommen, waren Sie eigentlich in diesem Sommer auch im Urlaub?
Ja, am Pfingsten. Ansonsten war nicht viel Möglichkeit. Also wir hatten die Saison beendet Ende Mai und dann war glücklicherweise sind die Pfingstferien so reingefallen, dass wir alle mit der Familie zusammen gehen konnten.
Ja. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass Sie trotzdem ausreichend Kraft tanken konnten für die neue Saison. Ist das denn mit dem Tagesgeschäft als Trainer in Schaffhausen jetzt die optimale Lösung mit der Ruhe, ich sag mal in Anführungsstrichen, die man in der Schweiz hat, auch nicht immer diese ganz weiten Wege mit Reisen bis Flensburg oder bis nach Göppingen?
Ja, das stimmt schon. Das ist schon ein Vorteil, wenn man, wenn die weiteste Auswärtsfahrt 3 Stunden ist, dann ist das schon sehr angenehm.
Der Schweizer Handball ist ja nicht wirklich präsent in Deutschland, das muss man, glaube ich, sagen. Wie präsent ist denn der Handball in der Schweiz selbst, wo Fußball und Eishockey ja eigentlich den Ton angeben?
Ja, durch Andi Schmid ist Handball schon in Deutschland präsent. Also wenn 2 Jahre hintereinander der beste Handballer ein Schweizer ist, dann ist ja schon eine gewisse Präsenz da. Die Aufmerksamkeit des Handballs allerdings in der Schweiz, das stimmt schon, ist eher dritt oder viert wichtig und dementsprechend spiegelt sich das auch in der Runde bei den Zuschauern wieder, wo also recht wenig Zuschauer denn da sind.
Erinnert man sich da gerne mal zurück an die Bundesliga oder vermisst das sogar dann vielleicht ein bisschen?
Ja, das ist, ich bin froh, dass ich das jetzt habe, diesen Job und auch mit der Champions League in Schaffhausen auf höchster Ebene arbeiten darf und dann weiß man ja, was einen erwartet und ich gehe jetzt auch nicht in die Halle jedes Spiel und erwarte, dass die Bund voll ist. Also das mache ich nicht und ich freue mich an der Arbeit und freue mich auch momentan, wie wir spielen und das ist, denke ich, das Wichtigste als erstes, dass man Spaß an dem hat, was man macht.
Wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter vergleichen mit dem Handball in Deutschland, was funktioniert denn besonders gut in der Schweiz im Handball und was vielleicht nicht so gut?
Ja, wenn man das jetzt mit der Spitze misst, dann ist natürlich das Gefälle innerhalb der Liga ist schon recht groß. Also die Spitzenteams, die haben schon ein sehr gutes Niveau, was jetzt, sagen wir mal, unser Team würde jetzt in der Bundesliga im Mittelfeld gut mitspielen können. Aber dann gibt es eben auch Mannschaften, die so 9., 10. Stelle sind in der Liga, die haben dann eben das Niveau eines Drittligisten. Und das ist schon dann ein großes Gefälle. Wobei man auch sagen muss, dass eben, das haben wir vorher angesprochen, die Fahrstrecken relativ kurz sind. Das bedeutet auch, dass der Handball sehr im deutschsprachigen Raum der Schweiz ist und dementsprechend auch gar nicht so viele Handballer gibt, wie es eben in Deutschland der Fall ist. Ja, das ist schon der wichtigste Unterschied an sich zu Deutschland. Also das oder das, was vielleicht einer, der in Deutschland auf höchster Ebene gespielt hat, was der am meisten vermisst, dass diese Ausgeglichenheit in der Liga und aber auch dann eben der gewisse Druck, der da ist, den man sich ja auch gerne stellt, an jedem Wochenende in den vollen Hallen bestehen zu müssen.
Jetzt haben Sie eben die Champions League schon kurz angesprochen. Was ist denn drin für Ihren Verein in der Champions League in dieser Saison?
Ja, was ist denn drin? Ne? Die Erwartungshaltung ist schon so, dass wir und die ersten beiden wollen, um eben diese Chance des K.O.-Spiels, um ins 16. Finale oder was dann, also um die Runde weiterzukommen. Und das ist ja von den Gegnern jetzt nicht so der Leckerbissen, wobei alle Mannschaften wirklich gute Teams haben und das auch schwierig ist. Also wenn man jetzt die Namen so liest, dann denkt man, das ist sicherlich machbar. Wenn man dann aber weiß, wer da überall oder wer wo spielt, dann weiß man auch, dass es zwischen Platz 1 und 4 wird kein großer Unterschied sein.
Um mal den Bogen jetzt ein bisschen zu spannen und auf Ihre Tätigkeit als DHB-Juniorentrainer zu kommen, mit wem ist der Austausch denn intensiver? Mit Rolf Brack oder mit Dago Sigurdsson?
Das ist öfter sehen, tue ich momentan Rolf Brack, weil der natürlich auch bei den Spielen ist. Aber der Austausch ist mit den jetzt direkt mit Dago der Fall, aber nicht in einer bestimmten Regelmäßigkeit, aber durch die Zusammenarbeit eben, die herrscht zwischen mir und Axel Kromer und Axel Kromer, denn zu Dago Sigurdsson ist da eben sehr enger Kontakt. Also sicherlich enger als beim Rolf Brack.
Ist denn dieser dritte Platz bei der WM in Brasilien jetzt als Erfolg zu bewerten? Welches Fazit ziehen Sie da?
Absolut, absolut. Riesenerfolg. Es war jetzt mit dieser Mannschaft eben bei 5 großen Turnieren die 5. Medaille, die diese Truppe geholt hat, in immer wieder unterschiedlichen Formationen, Aufstellungen, sodass man also ganz klar sagen kann, dass die Qualität dieses Jahrgangs absolute Weltklasse ist. Und ja, und wenn man dann sieht, dass aus diesem Jahrgang schon 2 Spieler fest im A-Team bei Davos sind, mit Drucks und Wiede, weitere Spieler schon ihre ersten Einsätze bei Quali-Spielen hatten, mit Kunkel und mit Ernst, ein Haufen B-Länderspiele schon vorhanden sind, ist das schon eine richtig gute Qualität. Und man muss auch bedenken, dass wir jetzt, sagen wir mal, vom EM, vom Europameister letzten Jahr, hatten wir 6 Spieler gar nicht dabei oder 7. Sondern da waren eben, wie gesagt, teilweise schon welche im A-Team, andere verletzt. Und trotzdem waren wir wieder im Halbfinale und hat das dann knapp verloren auch gegen Dänemark. Also für uns oder für das ganze Team ein Riesenerfolg.
Wie wichtig sind denn die Titel dann überhaupt? Ist das wichtig, da Titel abzuräumen bei solchen Turnieren? Weil daran kann man ja nicht wirklich den Erfolg der Entwicklung eines Spielers messen.
Wieso nicht? Wieso kann man das nicht messen?
Ja, weil im Endeffekt die Arbeit im Juniorenbereich ja darauf abzielt, dass die Spieler gerade im Seniorenbereich dann hinterher erfolgreich spielen sollten.
Wenn das nicht abhängig ist, dann macht Frankreich was falsch, weil die sind in der U17 EOF-Sieger, in der U19 Jugendweltmeister, in der U21 Juniorenweltmeister und bei den Männern, wenn ich da nicht ganz falsch liege, auch noch Weltmeister. Also scheint hier was, dann scheint es ja nicht wichtig zu sein, wenn die Entwicklung unten erfolgreich ist, dass es oben dann nichts damit zu tun hat. Also die haben mal im Männerbereich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.
Aber es war, wenn wir jetzt mal 12 Jahre zurückblicken, da hat der DHB auch im Juniorenbereich sehr, sehr erfolgreich gearbeitet und auch Titel gewonnen. Aber irgendwie hat das mit der Anschlussförderung dann nicht so gut geklappt.
Ja, gut, man kann das sich immer so zurechtlegen, wie man es braucht. Fakt ist, dass wir immer viele gute Handballer haben, eine gute Ausbildung. Und dann haben wir eben auch das kleine Problem, dass wir die beste Liga der Welt haben, wo es einfach für einen 17-, 18-, 19-Jährigen sehr schwer ist, da einen Fuß reinzukriegen. Und wenn man jetzt gerade mal diesen Jahrgang, der bei der Weltmeisterschaft in Brasilien Bronze geholt hat, nimmt, dann haben wir da eben von den 16, die dabei waren, locker 10, die erste und zweite Liga spielen und Stammplätze haben. Also von dem her ist der Weg, den wir jetzt da eingeschlagen haben, für mich absolut richtig.
Was können denn die jungen deutschen Spieler besonders gut oder woran fehlt es vielleicht generell noch ein bisschen?
Ja, da müssen wir ja immer einen Vergleich sehen zu dem, was gegenübersteht, im gleichen Alter. Also man kann ja jetzt nicht irgendwie vergleichen mit Älteren oder Jüngeren oder meinen, der war damals besser, sondern das, wenn man das gegenüber vergleicht, dann fehlt uns momentan nichts gegenüber den anderen Top-Nationen im gleichen Alter. Ja? Jetzt ist eben das, was wir vorbesprochen haben mit der Anschlussförderung, das ist eben oft der Knackpunkt. Die Dänen, Franzosen, Schweden, die spielen eben mit 18 in ihrer ersten Liga und haben da internationale Einsätze, Europapokal und Champions League. Und das haben eben nicht viele Deutsche hier. Und da sind wir ja schon froh, wenn die eben das Tagesgeschäft Bundesliga mit vielen Spielanteilen durchleben dürfen, dann ist das ein wichtiger Entwicklungsschritt, gerade im Alter zwischen 19 und 22.
Wobei man ja auch dazu sagen muss, immer mehr Bundesligisten setzen auf die jungen, deutschen, talentierten Spieler. Das ist ja sehr, sehr positiv. Es gibt noch ein paar Hörerfragen, die würde ich jetzt einfach mal so vorlesen, wie sie mir von den Hörern gestellt wurden. Und ich zitiere da mal: Mich würde es interessieren, wie Markus Bauer die reelle Möglichkeit bzw. Notwendigkeit sieht, aus der U19-Mannschaft einige Spieler in die von ihm trainierte U21 zu berufen. Dass die U19 in diesem Jahr nicht gerade Bäume ausgerissen hat, ist ja zur Genüge bekannt. Ebenso war es ja Thema, dass einige Spieler zu egoistisch und nicht mannschaftsdienlich genug gespielt haben. Wie sieht er das?
Ja gut, ich kriege die ja jetzt alle. Also diese Mannschaft 96, 97, die jetzt weniger erfolgreich war in Russland, die kommen jetzt ab September, die rücken die zu mir auf und wir haben jetzt ja noch zwei Maßnahmen und dann werden wir weiter daran arbeiten. Grundsätzlich mache ich mir da, also ich habe die Spiele größtenteils gesehen. Aber ich, wenn die jetzt zu mir kommen, hat es nicht zu bedeuten, wer da egoistisch gespielt hat, dass der dann irgendein Problem hat, sondern wir versuchen eben den Weg weiterzugehen Richtung Weltmeisterschaft in 2 Jahren, um da jetzt mal vielleicht das ein oder andere Erfolgserlebnis für die Jungs auch zu bekommen.
Dann die nächste Frage. Generell interessiert mich, wie die Zusammenarbeit zwischen den Trainern der verschiedenen Jahrgänge ist und wie die Abstimmung mit dem Bundestrainer organisiert ist. Weiterhin ist er natürlich Trainer von Schaffhausen, das heißt, während der längsten Zeit des Jahres kann er die Spieler bestenfalls per Video beobachten. Wer übernimmt die Beobachtung und wie kommen neue Spieler in den Kreis der U21?
Also grundsätzlich ist es mal immer gut, wenn man eben diese Möglichkeiten hat, über diese Internetstreams, die uns zur Verfügung stehen, alle Spiele der eigenen Bundesliga, alle Spiele dritte Liga, also quasi die Spieler, die für uns interessant sind und die jetzt auch in der Phase eine wichtige Entwicklung weiter vorantreiben, dass die beobachtet werden. Und das eben nicht nur, wenn man mal einmal zufällig in der Halle ist, sondern über einen längeren Zeitraum, nämlich alle Spiele immer wieder gucken kann und verfolgen kann. Und da natürlich auch dann der enge Zusammenarbeit immer mit dem nächsten Trainer. Also bei mir ist jetzt der Kontakt eben zu Dagur Sigurdsson mehr als jetzt zu Klaus-Dieter Petersen, der die Jüngsten macht als Beispiel. Wobei jetzt mit Blacky Schwarzer eben, und dessen, weil alle zu uns kommen oder zu mir kommen, jetzt sehr eng ist und da viele Infos an mich gehen und der Kontakt eben ganz, ganz, ganz eng ist. Also das ist diese Zusammenarbeit aufgrund dessen, was wir in welchen Jahrgangsstufen mit den Jungs arbeiten, ist sowieso immer vorhanden. Dann haben wir vierteljährlich oder alle 8 bis 10 Wochen haben wir Trainertagungen, wo alle im männlichen Bereich trainierenden Trainer denn da sind, die sich dann austauschen, wie der Entwicklungsstand ist, wo was getan werden sollte, muss. Also da sind wir schon recht vorausschauend und professionell.
Eine Hörerfrage habe ich noch. Mich würde seine Meinung zur Spielmacherposition im Nationalteam interessieren und warum es nach seinem Karriereende im deutschen Handball so viele Probleme auf dieser gab. Wird da aus seiner Sicht in anderen Ländern anders ausgebildet oder fehlte etwas, was bei seiner Generation noch wichtiger war? Welche Talente sieht er hier für die Zukunft?
Grundsätzlich ist es immer so, ist es immer schwierig, Positionen oder Entwicklungen im Handball miteinander zu vergleichen. Also Fakt ist, das Spiel ist wesentlich athletischer, dynamischer geworden. Die Position des sogenannten Spielmachers hat sich extremst verändert, wenn man jetzt sieht, dass Spielertypen wie Nikola Karabatic, Daniel Natsis, Philipp Biecher und Dubniak sind ja an sich keine reinen Spielmacher, sondern haben ja auch Riesenqualitäten im individuellen Bereich und im Abschluss. Und so ist das, hat sich das Spiel verändert und wir beim DHB müssen nicht Angst und Bange sein, was wir da im Rückraum zur Verfügung haben. Da sind schon viele, viele gute junge und hungrige Spieler, die uns da wieder in die Weltspitze bringen können. Das hat man ja jetzt auch schon bei der WM in Katar gesehen, was da Martin Strobel jetzt wieder sich entwickelt hat, obwohl er vielleicht nicht unbedingt in der Spitzenmannschaft oder sicher nicht in der Spitzenmannschaft momentan spielt. aber auch ein Bitschkowski, der da die Phönix aus der Asche jetzt bei den Quali-Spielen in Spanien gestiegen ist. Also da gibt es schon Spieler, die kommen und die uns so viel Freude machen. Das ist eben auch das, der Punkt, was und welche Typen hat man für das Team zur Verfügung.
Dann abschließend, vermissen Sie es eigentlich da selbst noch zu spielen, wenn Sie jetzt sagen, das ist alles auch viel, viel athletischer geworden?
Nein, also grundsätzlich, also da bin ich weit drüber weg. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Ich bin froh, wenn ich die Chance habe, das ein oder andere Spiel mal mit unserer Traditionsmannschaft im Jahr mitmachen zu können. Das macht mir Spaß. Da treffen wir uns alle wieder und versuchen da den ein oder anderen Gegner noch ein bisschen zu ärgern. Aber grundsätzlich stehe ich nicht mehr an der Seitenlinie und denke, oder bin ich nie, das würde ich jetzt so machen und das hätte ich so gemacht. Da bin ich weit weg davon.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche weiterhin natürlich viel Erfolg, nicht nur mit den Kadetten Schaffhausen, sondern auch bei der erfolgreichen Ausbildung unserer jungen Talente für die DHB-Nationalmannschaft. Und wir hoffen natürlich, dass es auch Titel gibt. So war das natürlich eben nicht gemeint. Also Titel sind immer eine tolle Sache und da freuen wir uns natürlich auch drüber. Und dann sei im Prinzip diese Sendung beendet. Es gibt noch die Auflösung unserer Quizfrage aus der Vorwoche. Da hatte ich gefragt, wer war denn der letzte Trainer eines BHC-Vorgängervereins in Liga 1. Das war jetzt Fender, der in der Saison 2001-2002 die SG Solingen in der ersten Liga trainiert hat. Und jetzt gibt es eine Frage zum Thema Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Wann haben sich denn die Schweizer das letzte Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert? Ist schon ein wenig her, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Hörer, der sich dran erinnern kann. Die Antworten könnt ihr wie immer schicken an facebook.com/kreisab oder auch bei Twitter @kreisab.de und alles zusammengefasst gibt's wie immer auf unserer Internetseite kreisab.de. Ich sage danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dann.